Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und unser heutiges Thema ist das Kindermuseum im Edwin-Scharf-Museum in Neu-Ulm. Die Überschrift, der Titel dieser Sendung: Bildungsort oder in Klammer qualifizierter Spielplatz. Und bei uns zu Gast Birgit Höppel und Julia Gmelin. Hallo.
Hallo. Hallo.
Wir fangen wie immer bei mir mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wer möchte beginnen?
Na, dann lass sie doch der Julia den Vortritt.
Also, die Julia.
Ich bin studierte Kunsthistorikerin. Ich habe in Tübingen und in Canterbury in England studiert und habe direkt im Anschluss dann mein Volontariat im Edwin-Scharf-Museum gemacht. Also ein Volontariat ist quasi, das sind 2 Jahre, wo man die Prozesse in einem Museum kennenlernt und an Projekten mitarbeitet. Und genau, seitdem bin ich im Edwin-Scharf-Museum und da bin ich zurzeit hauptsächlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und ich arbeite auch im Bereich Kindermuseum mit.
Genau, und für selbigen fühle ich mich verantwortlich. Ich heiße Birgit Höppel, ich bin auch ursprünglich studierte Kunsthistorikerin, zu wilden Berliner Zeiten studiert. Ich bin jetzt seit 2008 am Edwin-Scharf-Museum, das heißt, ich kam ein Jahr vor der Eröffnung des Kindermuseums und bin seitdem tatsächlich hauptverantwortlich für die Ausstellungen, für die Veranstaltungen und fürs Pädagogikteam. Und offiziell bin ich stellvertretende Museumsleiterin, das heißt, ich habe nur einen ganzen Packen mehr an Aufgaben, aber der Fokus ist das Kindermuseum.
Ja, jetzt mal so eine ganz persönliche Frage. Zunächst mal gilt also für beide die Frage, was Kunsthistorie ist, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, aber warum studiert man eigentlich Kunsthistorik? Also ich meine, ich weiß, warum ich Mathe, Physik, Lehramt studiert habe, ist für viele unverständlich, aber wie ist es bei Ihnen?
Naja, also ich habe einfach als Kind natürlich, da ist man viel, malt man viel, zeichnet selber viel und dann durch die Schule, klar, wird man im BK-Unterricht weiter, damit kommt man damit in Kontakt und irgendwann habe ich eben mich entschließen müssen, was studiere ich denn eigentlich und habe mich dann eben für Englisch und Kunstgeschichte entschieden und bei mir kam das eigentlich erst so im Studium tatsächlich, dass ich gemerkt habe, was für ein tolles Fach das eigentlich ist, also dass man halt einfach so viele Geschichten auch erzählt bekommt durch die Bilder. Das ist das, was mich daran fasziniert.
Also Schwerpunkt bei Ihnen auf Bildern?
Ja, genau. Also mein Schwerpunkt ist auch eher Malerei oder das war es zumindest immer, genau. Und aber die, es gibt ja hinter jedem Kunstwerk, ja, gibt es natürlich viele Geschichten.
Wie war das bei Ihnen, Frau Höppel?
Mein Impuls, Kunstgeschichte zu studieren, kam tatsächlich ganz früh. War mir, glaube ich, mit 13 oder 14 klar, dass ich das studieren möchte. Und eigentlich ging es vom Interesse an der zeitgenössischen Kunst aus. Während des Studiums bin ich dann natürlich auch in die ganzen Gebiete abgedriftet, die man da so zu beackern hat. Viel Barock, viel Anfang 20. Jahrhundert. Bin jetzt aber so herzensmäßig eher wieder bei der zeitgenössischen Kunst vom Interesse her gelandet und ich finde immer, oder was heißt finde, ich empfinde es so, dass ich ohne diese Übersetzungsarbeit, die die Kunst leistet, mir das Leben schwer vorstellen kann. Also ich brauche einfach so einen anderen Blick auf die Welt oder so eine andere Sprache, die mir die Gegenwart spiegelt.
Also irgendwo sinngemäß, wo habe ich das mal gehört, das Leben ohne Kunst ist künstlich, irgend sowas. So ein bisschen. Ja gut, ich denke, so allzu sehr wollen wir das jetzt nicht vertiefen, denn wir sollten uns natürlich über das Hauptthema unterhalten. Und da deshalb erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Kindermuseum? Ich meine, im Brotmuseum, da wird was über Brot gemacht und im Kindermuseum über Kinder. Nee, Quatsch, ist natürlich so nicht. Es ist was anderes.
Genau, es werden keine Kinder ausgestellt bei uns, sondern ein Kindermuseum ist ein Ort zum Mitmachen. zum Entdecken und Forschen. Also es ist quasi, ein Museum hat ja immer gewisse Ziele, also sammeln, bewahren, forschen, ausstellen, aber eben auch vermitteln. Und dieses Vermitteln steht im Kindermuseum eben im Vordergrund. Bei uns darf man alles anfassen, was man jetzt beim Museum auch nicht unbedingt sofort denkt. Da hat man eher Respekt davor. Und es ist eben so, dass bei uns das Wissen so nebenbei vermittelt wird. Also sehr spielerisch. Die Kinder wählen quasi selber den Fokus. Das ist also nicht so wie in der Schule, dass man das Wissen so einfach nur vorgesetzt bekommt, sondern die Kinder können selber wählen, zu welcher Station gehe ich, was möchte ich jetzt gerade entdecken und wie tief möchte ich mich darauf auch einlassen.
Ja, Museum, da denkt man ja immer an Ausstellungen. Gibt es da dann spezielle Ausstellungen? Also ich meine, klar, Sie haben jetzt gesagt, bei Ihnen gilt nicht, wie war der Spruch, das Berühren der Figuren mit dem Toten ist verboten, das darf man bei Ihnen. Wie sieht denn so eine Ausstellung als Beispiel aus?
Also bei uns soll man quasi mit den Pfoten ausloten, um im Reim zu bleiben. Wie sieht so eine Ausstellung aus, war die letzte Frage.
Ja.
Also eine interaktive Ausstellung oder Mach-mit-Ausstellung geht nicht von Exponaten aus, die es schon gibt, also von Stücken, die man dann vermittelt. Das ist der zentrale Unterschied zur Vermittlung, zur musealen Vermittlung. Eine Ausstellung für Kinder überlegt sich zuerst das Thema. Wir hatten, ich kann es an unserer ersten Ausstellung festmachen, unsere Eröffnungsausstellung hieß Achtung Familie. Die haben wir aus Berlin damals übernommen und diese Ausstellung thematisiert das Aufwachsen von Kindern in verschiedenen Konstellationen, um das mal ganz offen zu sagen. Da gab es eine SOS-Kinderdorffamilie, da gab es ein lesbisches Paar, das Kinder großgezogen hat, da gab es eine Großfamilie, da gab es die klassische Mama-Papa-Kind-Familie. Und es ging im Grunde immer darum, wie funktioniert eigentlich so ein kleiner Mikrokosmos, was ist das Wichtigste für ein Kind, ist es wichtig, dass es wirklich zwei oder mehr Bezugspersonen hat oder ist es wichtig, dass es einfach eine schöne, liebevolle Atmosphäre vorfindet. Und ich glaube, an dem Beispiel kann man das ganz gut festmachen. Es war konkret so, dass man sich auf ein Bett legen konnte und das Bett hat zu einem eine Gute-Nacht-Geschichte geflüstert. Man konnte eine riesengroße Waschmaschine vollpacken mit Kleidungsstücken einer Riesenfamilie. Also es funktioniert immer über das Tun. Durch den eigenen Körper in den Bezug zu diesen Ausstellungsstücken oder den Mach-mit-Stationen zu bringen. Insofern ist das mit den Pfoten eigentlich gerade eine super Überschrift. Also ohne Pfoten ist eigentlich nichts los.
Genau, die sollte man mit denen, Sie haben es ganz schön dass es dichtet, mit den Pfoten ausloten oder loten. Genau. Also das ist das Besondere, dass man eben mitmacht, dass man die Sachen anfasst. Und ich denke mal, vielleicht können wir das nachher noch vertiefen, dass die Kinder, tun die eigentlich die Ausstellung dann selber auch gestalten? Gibt es die Möglichkeit auch? Also dass die jetzt selber vielleicht mal die Ausstellung machen?
Es gibt normalerweise bei der Vorbereitung so einer Ausstellung so eine Art Kinderbeirat.
Aha.
Also ich muss dazu sagen, wir übernehmen diese Ausstellungen. Wir haben noch immer keine selber konzipiert. Können wir später auch noch was dazu sagen. Der Kinderbeirat wird von den Menschen, die so eine Ausstellung sich ausdenken, hinzugezogen, um auszuloten, trifft es eigentlich auf das Bedürfnis, das die Kinder und Jugendlichen gerade mitbringen. Da gibt es dann so eine Art Mitgestaltungsmöglichkeit. Es gibt natürlich auch immer Teile bei uns, auch in jeder Ausstellung, wo Kinder, wir haben im Moment Pappingen, da kann man ein Dorf mit aufbauen aus Pappe. Also sowas gibt es schon immer. Aber jetzt, dass ganze Ausstellungsstationen von den Kindern gestaltet werden und dann auch dauerhaft bleiben, das hatten wir jetzt noch nicht.
Ah ja, okay. Aber Sie haben es zumindest mal im Hinterkopf. Aber auch, wie gesagt, auch wenn man interaktiv mit dem Ganzen umgehen kann, ist das ja auch schon ein sehr, sehr interessantes Konzept, das ja auch Sie von Anführungsstrichen normalen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, normalen Museen irgendwie unterscheidet.
Genau.
Vielleicht noch eine Frage. bevor wir dann Musik machen, warum jetzt eigentlich in Neu-Ulm? Ja, weil es es in Ulm nicht gibt, oder warum?
Das ist jetzt Ihre ketzerische Frage, Arnold. Es war so, dass die Frau Dr. Gutbrot, die ja das Edwin-Schaaf-Museum am Petrusplatz letztendlich aufgebaut hat und immer größer gemacht hat, den Fokus schon immer sehr stark auf der Vermittlung hatte. Also sie hat viele Sonderveranstaltungen gestemmt, hatte schon immer ein breites Vermittlungsangebot parat, mehrwöchige Museumswerkstätten und so weiter. Und es war, so wie ich das einschätze, ich war damals noch nicht in Neu-Ulm, aber war das schon ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal gerade des Museums in Neu-Ulm. Und als sich am Horizont auftat, dass das Archäologische Museum, das in den Räumlichkeiten des jetzigen Kindermuseums ist, vielleicht ausziehen könnte, 2008 hat die Frau Dr. Gutbrot die Chance ergriffen, so ein Konzept zu entwickeln, dass man nur für Kinder gleich viel Platz zur Verfügung stellen könnte wie für die Kunst, und hat eben diese Institution des Kindermuseums vorangetrieben. Und ich glaube, man kann schon sagen, das war ganz ein guter Riecher, weil wir von Anfang an so stark, also so einen hohen Besucherzuspruch gehabt haben, Besucherinnenzuspruch, muss mich sofort korrigieren, dass man einfach gesehen hat, so ein Ort braucht es, hat es gebraucht, und wir sind ganz stark aufgesucht worden von Kolleginnen aus der ganzen Bundesrepublik, auch vor allem aus Süddeutschland, aber das hat einfach viel in Bewegung gesetzt in gewisser Weise.
Jetzt liegt mir eigentlich eine Frage auf der Zunge, ob das innen jetzt mehr aus Gründen dieses Gendern ist oder ob es tatsächlich vielleicht mehr Mädchen gibt.
Weil nein, gar nicht. Das war jetzt tatsächlich der Gender-Aspekt.
Das war Gender. Ja, man könnte ja sein, man weiß es nicht. Deswegen fragt man ja. Wie sieht jetzt eigentlich die inhaltliche Ausrichtung der Ausstellungen bisher aus? Also so ein bisschen haben Sie ja schon vorher was erzählt, aber dass wir das jetzt ein bisschen vertiefen, genauer.
Also was von Anfang an klar war, dass wir jetzt nicht ein weiteres Science Center sein möchten, wo man Experimente machen kann. Wir haben es schon gerade gesagt, wir kommen ja alle eher aus der Kunstgeschichte. Eine Mitarbeiterin kommt aus der Soziologie, also wir sind es selber einfach nicht. Und der Fokus war von Anfang an eher auf soziokulturellen Themen, sage ich mal so ganz grob. Das heißt, zum einen sind wir ja mit einem Kunstmuseum unter einem Dach. Das war klar, dass das eine der Tendenzen sein kann, dass es auch um künstlerisch kreative Dinge gehen könnte, und zum anderen eben um Themen, die uns alle beschäftigen, so wie die Eingangsausstellung Familie. Aber die Julia kann vielleicht nur ein bisschen was zu den Ausstellungen sagen, die wir seitdem hatten.
Genau, also das sind ja auch ganz unterschiedliche Themen gewesen, obwohl also eben dieser Fokus in gewisser Weise besteht, aber es gab zum Beispiel eine Ausstellung zum interkulturellen Zusammenleben, es gab eine zur Globalisierung, dann gab es die Ausstellung, die laut Erzählungen sehr toll war, die hieß Erzähl mir was vom Tod, da erzählen alle Pädagoginnen und Pädagogen, die da schon dabei waren, immer noch davon. Und ich bin sehr traurig, dass ich die verpasst habe damals. Sie war 2011 zu sehen. Dann gab es eine Ausstellung, die hieß Kopf über Herzwärts. Da ging es um den Bezug zum eigenen Körper, aber auch um die Gefühlswelt. Dann eine Ausstellung, die tatsächlich eher so in die Richtung wissenschaftliche oder Naturwissenschaft ging, wo es um Fortbewegung ging, Kraftübertragung oder Mobilität mit Experimenten. Und dann nach der Wiedereröffnung 2018 gab es eine Ausstellung, da ging es um Sinneswahrnehmung, die hieß Hör mal, wer da guckt. Und also dieses Zitat spielt ja ein bisschen damit um den Hör- und den Sehsinn, aber auch tatsächlich mit Fokus auf Empathie. Also was kann ich denn hören, wie sich jemand fühlt? Kann ich das am Gesicht ablesen, wie sich jemand fühlt? Also da noch ein bisschen, also nicht rein Sinneswahrnehmung, sondern tatsächlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Ja, und gerade zeigen wir die Ausstellung Architektierisch. Da geht es um Architektur und Tiere. Tatsächlich soll das ein bisschen natürlich auf die sozusagen Wunder der Tierwelt, also diese ganzen wirklich spannenden Bauten, die Tiere bauen, aufmerksam machen, aber eben auch dafür sensibilisieren, was wir Menschen eigentlich machen, und da eine Brücke zu schlagen quasi, was können wir uns vielleicht abschauen, wo haben wir vielleicht ähnliche Bedürfnisse, wo können wir schlaue Dinge uns von den Tieren abschauen, die wir dann auch in unseren Architekturen verwenden können.
Die bestenfalls so nachhaltig sind wie die tierischen Bauten.
Genau.
Ja, fällt mir gerade ein, ich meine, wenn man jetzt diese ganzen Klimawandel, Hitze und Belüftung oder was da alles wichtig ist, fallen mir jetzt gerade zum Beispiel ganz spontan Termitenbauten ein. Vielleicht wäre das auch mal ein interessanter Ansatz, oder vielleicht verfolgt den ja schon jemand, dass er sagt, okay, ich richte meine Architektur jetzt nach Termitenbauten aus. Wie sieht es denn da aus?
Also inzwischen gibt es ja in der Architektur wirklich ganz viele spannende Ansätze, wie der Wind, die Sonne, also wie die natürlichen Ressourcen gut genutzt werden könnten. Und da gibt es eben immer diesen Brückenschlag innerhalb der Ausstellung. Die Termite ist natürlich ein Teil der Ausstellung. Wie kann man da auf intelligente Hochbauten im menschlichen Bauen kommen? Und genau dieser Transfer, diese Übertragung von Bauprinzipien der Tiere zu möglichen Bauprinzipien bei uns Menschen, das wollen wir anregen. Deswegen gehen wir aus dieser Ausstellung auch ganz viel raus, von dieser Ausstellung ausgehend ganz viel raus und schauen uns wirklich in Neu-Ulm die Umgebung an, schauen, wie sehen die Fassaden aus, was gibt es da an energiesparenden Ansätzen, was gibt es an Scheußlichkeiten oder zu vermeidenden Dingen. Was gibt es an guten baulichen Beispielen? Wie möchte ich eigentlich leben als Kind? Wie möchte ich meine Stadt haben? Also das ist da ganz toll, daran anzuknüpfen.
Das heißt also, Sie gehen jetzt zum Beispiel raus und dann redet man, wie sieht jetzt eigentlich oder wie empfinde ich jetzt eigentlich dieses Donau-Center? Ist das abschreckend oder ist es, kann man jetzt mal, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber.
Nee, zum Beispiel, also wir haben da ganz konkrete Brückenschläge, also wir haben zum Beispiel auch den Siedelweber in der Ausstellung, der in ganz dichten Konglomeraten lebt und schlagen dann natürlich auch die Brücke zum Beispiel zu so einem großen Bau wie dem Donau-Center. Wir reden mit den Kindern weniger drüber, als dass man es wirklich erläuft, spürt. Wir haben ein Stadtspiel entwickelt, wo es Fragen gibt, wo man auch performt in der Stadt, um die Stadt nochmal anders zu erleben. Wir sind auch mit dem Team, haben wir dieses Spiel gespielt. Das war ganz wunderbar. Also es geht wirklich darum, dass man möglichst sinnlich erlebt, wie Themen einem persönlich nahe kommen können, sodass man vielleicht irgendwann auch in der Lage ist zu sagen, so will ich meine Stadt nicht oder genau so möchte ich einen Platz haben. Das ist gute Lebensqualität.
Ja. Jetzt haben Sie ein Stichwort genannt, auf das ich natürlich sofort anspringe, performt. Ja, was ist da abgelaufen? Haben die eine Performance gemacht oder was war da?
Also beim Stadtspiel gibt es einfach so Fragen, wie es die auch seit den 70er Jahren in der Kunst gibt. Stelle dich, suche die nächste Treppe, stelle dich auf diese nächste Treppe und singe ein Lied.
Ah, so.
So ist das zum Beispiel.
Tja, jetzt lebt ja so ein Museum nicht nur von den Ausstellungsstücken, die da sind und von den Aktionen, sondern natürlich ganz wesentlich auch von den Besucherinnen und Besuchern. Wie sieht's denn mit den Zahlen aus?
Also tatsächlich war das Kindermuseum ja seit Anfang an sehr, sehr erfolgreich. Es gab seit Eröffnung 2009 insgesamt 8 Ausstellungen und die hatten tatsächlich jeweils zwischen 14.000 und 34.000 Besuchende. Also schon sehr große Zahlen und zusätzlich, also wir haben vormittags unter der Woche ja meistens geschlossen, da kommen dann aber Schulklassen zu uns ins Haus und insgesamt waren das immer so zwischen 300 bis zu 750 Gruppen pro Ausstellung, die da kamen.
Was uns irgendwann an den Rande des Machbaren geführt hat, wenn ich das klar anfügen darf. Das ist uns die ersten Jahre, glaube ich, selber gar nicht aufgefallen, muss man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen, weil wir uns so gefreut haben, dass dieser Ort so angenommen wird, dass tatsächlich so viele verschiedene Gruppen, Institutionen, ganz viele inklusive Gruppen uns besuchen, weil so eine Ausstellung ja auch ohne differenzierteres Sprachverständnis zu besuchen ist. Wir sind barrierefrei. Die Deutschkenntnisse müssen nicht überragend sein und das ist auf so ein großes Interesse gestoßen, dass wir jegliche Art von Anfrage versucht haben, möglich zu machen, also eine ganze Schule gleichzeitig oder am Vormittag 4 Gruppen hintereinander, dann haben wir immer alles passend gemacht, bis wir irgendwann gemerkt haben, so jetzt kollabieren wir langsam. Wir hatten auch Sonntage mit bis zu 800 Besuchenden, wo wir irgendwann sagen mussten, so jetzt ist irgendwie die Grenze erreicht. Die Luft wurde schlecht, die Toiletten haben nicht mehr ausgereicht, wir hatten kein Kaffee. Bis vor dem Umbau, der dann 2016 gestartet ist. Also wir sind wirklich so immer mehr hochgefahren von 2009 bis 2015, 16 und haben daraus inzwischen schon gelernt, dass wir einfach auch mal sagen müssen, nee, sie können jetzt nicht mit 70 Kindern gleichzeitig kommen. Also da sind wir jetzt ein bisschen, haben wir uns selber ein bisschen diszipliniert, aber das war auch ein interessanter Lernvorgang, weil es, glaube ich, wirklich so war, dass wir gedacht haben, super, wir schaffen alles, wir haben so ein großes Team mit so vielen verschiedenen Fähigkeiten, wir können alles abdecken. Jetzt sind wir ein bisschen vernünftiger geworden.
Bisschen langsamer, weil ja mehr, es heißt ja nicht immer mehr Qualität.
Genau, das hat sowohl Problem, Mitarbeiterschaft an den Rande geführt, als auch tatsächlich die komplette Logistik des Hauses. Und ich glaube, es tut der Qualität keinen Abbruch, dass wir jetzt etwas öfter auch mal sagen, nee, das kann ich jetzt nicht erfüllen. Es kommen deswegen nicht unbedingt weniger Gruppen, aber wir können es einfach wirklich gut und qualifiziert und in schöner Atmosphäre abwickeln.
Ja, das Haus, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt das Wort des Hauses, dass ich jetzt wirklich vom Edwin Scharf Museum rede. Wie hat denn das Kindermuseum das Edwin Scharf Museum verändert? Also, weil Veränderungen sind ja gekommen.
Ja, definitiv. Also zum einen war das ja schlichtweg so, dass beide Hausteile, also wir bestehen ja aus zwei Gebäudehälften, der sogenannte Neubau, der auch schon irgendwie aus den 90er Jahren ist, aber sei es drum, also aus den 1990ern, der hat sich radikal verändert. Wir haben im ersten Stock die Sammlung Geitlinger, die eine ständige Sammlung ist und in die wir aber schon ganz viele Mach-Mit-Anteile eingepflegt haben, so dass, wenn man da durchgeht, schon zum Mitmachen und Erforschen animiert wird. Zweiter, dritter Stock sind dann Kindermuseum und die komplette Atmosphäre, nicht nur in diesem sogenannten Neubau, sondern im ganzen Haus, hat sich einfach durch die Besucherstruktur, Besucherinnenstruktur total verändert. Es kommen einfach Konstellationen von Menschen, die mit Kindern zusammenleben, aller Art, um das jetzt mal so ganz groß zu sagen. Es kommen ganz viele es kommen ganz viele Menschen unterschiedlichsten Alters mit Kindern, also Opa, Oma, Tanten, Onkels, Nachbarschaft, die Kinder einsammelt. Es kommen, wie wir vorher schon gesagt haben, Leute, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen. Die Besucher und Besucherinnen bleiben teilweise viele Stunden, also lassen sich richtig treiben. Das hat Corona jetzt so ein bisschen torpediert. Aber da wollen wir wieder hin. Die Leute, die stundenlang bleiben, müssen auch irgendwann mal Brotzeit machen. Also es hat sich einfach ein ganz anderes Leben etabliert. Es ist lauter, es standen teilweise bis zu 15 Kinderwägen im Foyer, sodass man nicht mehr durchkam. Also es ist einfach viel quirliger und ja, facettenreicher geworden, oder Julia, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch interessant, ein Kunstmuseum mit einem Kindermuseum eben zu kombinieren, weil im Kunstmuseum darf ich dann plötzlich nichts mehr anfassen. Also deswegen eben bei der Sammlung Geitlinger dann diese Möglichkeiten, die man schafft, wo man wirklich was mitmachen darf und dann aber das Bild an der Wand dann eben nur anschaut. Also und diese Verzahnung von Kunst und Kindermuseum ist tatsächlich auch ja eigentlich noch mehr angestrebt, also dass da noch mehr Brückenschläge entstehen, denn die Großeltern, die vielleicht auch die Kunstausstellung besuchen, die kommen ja sowieso auch dann ins Kindermuseum mit den Enkeln zum Beispiel, aber die Enkel gehen, ja sagen wir mal, eher selten dann vielleicht noch in die Kunstausstellung. Das ist im Moment anders, weil wir gerade eine Ausstellung zeigen, die heißt Where Children Sleep, also wo Kinder schlafen. Das sind Fotografien von einem britischen Fotografen, James Mollison, und der zeigt eben Schlafplätze von Kindern aus der ganzen Welt. Das heißt, es ist auch für Kinder ein total spannendes Thema, weil die eben natürlich das mit sich selber auch in Verbindung bringen können und vergleichen können. Wie möchte ich denn schlafen? Das habe ich zu Hause in meinem Zimmer, und dann sehen, ah, das Kind aus Amerika, das hat 1000 Schönheitskrönchen, und der Hirtenjunge, der hat seine Ziegenherde, die er begleitet. Also da, wo eben natürlich Unterschiede aufgemacht werden, aber wo eben der Fokus auf den Kindern liegt und die dort auch zu Wort kommen. Also jedes Kind wurde auch interviewt und erzählt ein bisschen aus seinem Leben.
Diese Verbindung ist im Moment für uns in gewisser Weise ideal, weil das natürlich ganz toll auch zu diesem Thema architektonisch passt. Also da geht es natürlich auch um Schlafplätzen von Tieren in architektonisch. Where Children Sleep macht die Frage auf, was brauche ich, um einen guten Schlafplatz zu haben, wo ich mich sicher fühle und wohlfühle. Und was du gerade gesagt hast, Julia, dieses, die Kinder können da einen guten Bezug zu sich selber herstellen bei diesem Thema. Wie muss meine Schlafumgebung aussehen? Dieser Ansatz ist ja genau der im Kindermuseum, dass wir immer versuchen, einen Ansatz zu bieten, wo ich ohne große großen Bildungsvorlauf mit mir selber hingehen kann und da erstmal genüge. Jeder hat der Familie, jeder ist mal mit dem Tod konfrontiert, jeder hat Kontakt zu Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Und dieser im wahrsten Sinne des Wortes barrierefreie Ansatz, in dem ich bei mir selber ansetzen kann, das ist das, was jetzt im Moment auch so eine gute Verbindung schafft zwischen den beiden Ausstellungen. Und das würden wir gerne öfter schaffen in Zukunft.
Ja, aber ein bisschen Bildung muss ja schon sein, und ich denke, Sie kommen dann auch nicht ohne Bildungspartnerschaften, wie das so heißt, aus. Was kann man darüber sagen?
Ja, das ist ein schönes Stichwort, weil mir das sehr am Herzen liegt. Natürlich haben wir auch Vermittlungsziele oder Bildungsambitionen, das ist schon klar. Was besonders gut funktioniert in meinen Augen, sind die Schulpartnerschaften. Wir haben von Anfang an Nachmittags-AGs angeboten im Rahmen des Ganztages. Wir sind da ein verlässlicher Bildungspartner, wage ich mal zu behaupten. Im Moment haben wir 5 AGs, wir hatten schon 6. Die kommen das ganze Jahr, jede Woche. Die meisten kommen tatsächlich mit einer festen Gruppe das ganze Schuljahr und erleben die ganze Bandbreite an Kultur, die wir im Hause haben. Also nicht nur die Sonderausstellungen im Kunstmuseum, im Kindermuseum. Die erleben mit, wenn da eine Sonderveranstaltung vorbereitet wird, wenn der Hausmeister irgendwas schraubt. Also in einem Museum passiert ja einfach auch ganz viel praktische Arbeit. Die erleben mit, wie es bei mir im Büro ausschaut, was mir nicht immer ganz geheuer ist, aber gut. Und ich glaube, dass das einen Zugang schafft zu so einem Kulturort, wo man irgendwann über die Zeit mitkriegt, die Kultur ist ein gestaltbarer, erlebnisreicher, lebendiger Platz, den ich auch für mich greifen kann oder den ich in mein Leben einfügen kann. Also insofern ist das was ganz Wichtiges, diese Schulpartnerschaften. Und darüber hinaus haben wir natürlich bieten wir regelmäßig Fortbildungen für die städtischen Kitas Ulm. Wir hatten eine ganz enge Kooperation mit Neu-Ulmer Kitas. Wir machen Lehrerfortbildungen. Wir machen Fortbildungen für die Fachakademien hier in der Umgebung, für Sozialpädagogik in Grumbach und so weiter. Wir bedienen die staatlichen Schulämter. Wir haben, worauf wir sehr stolz sind, eine Kita-AG. Das, glaube ich, ist schon ungewöhnlich. Die kommt einmal im Monat, oder? Und die sind einfach Fans des Museums und das sind einfach schöne Kooperationen, über die wir uns sehr freuen. Wir sind auch mit den jungen Theatern verbandelt. Wir haben im Moment eine AG mit der jungen Ulmer Bühne. Wir kooperieren mit dem Theater Luftschloss. Wir kooperieren mit der Lebenshilfe, weil die ja unser Kaffeepächter, unsere Kaffeepächterin im Hause ist. Und ich glaube, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, bei diesen langfristigen Partnerschaften bildet sich nochmal ein anderes Kunst- und Kulturverständnis aus, als man es mit einem punktuellen Besuch hinkriegt.
Aber damit sowas wirklich funktioniert, ich meine, dann brauchen Sie ja besondere Strukturen, egal intern, wie das da aussieht. Was kann man über Strukturen sagen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch ganz spezielle Sachen, die vielleicht bei Ihnen anders sind. Sehr speziell anders sind als in einem anderen Museum.
Da kann ich was dazu sagen. Julia, ergänze mich gerne, wenn ich was vergesse. Es war so, dass ich am Anfang ein Team zusammengesucht habe an freien Mitarbeitenden, die ganzen Formate abgedeckt haben. Das mussten wir dann relativ bald verstetigen im Sinne von Anstellungsverhältnissen, weil wir einfach so viel Bedarf hatten. Und wir haben jetzt also ein Team an 20 Teilzeitangestellten, die unterschiedliche Stundenkontingente haben, die unterschiedliche pädagogische Qualifikationen mitbringen. Und wir haben ein ganz spezielles Arbeitszeitmodell, weil wir können ja nicht sagen, du arbeitest jeden Montag, machst du eine Gruppe. Ich muss ja schauen, wer bucht denn überhaupt. Also das ist ein Flohhaufen oder wie sagt man da jetzt? Also es ist schon eine große interne Herausforderung, den wechselnden Außenanforderungen jeweils gerecht zu werden. Es kommt auf die Jahreszeit an, es kommt auf die Phase im Schuljahr an. Also es verändert sich eigentlich ständig und wir versuchen immer, uns da beweglich
also Flexibilität ist wirklich gefragt.
Tägliche Flexibilität kann man so sagen, ja.
Gut, dann.
Aber du wolltest was sagen, dass es vielleicht auch schön ist.
Genau. tatsächlich, du hast schon angesprochen, die unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, die Leute mitbringen, das bringt natürlich auch mit sich, dass wir einfach ein unglaublich vielseitiges Team sind. Also wir haben Leute, die aus der Theaterpädagogik kommen, dann Erlebnispädagogen, wir haben Kunstpädagoginnen. Es gibt ganz unterschiedliche Orte sozusagen, wo die Leute herkommen und dementsprechend auch einen eigenen Blick mitbringen auf Themen. Und das ist ganz schön einfach zu sehen, wie wir untereinander uns damit gegenseitig quasi befruchten, aber auch das an die Gäste weitergeben können. Also an die Besucherinnen und Besucher natürlich auch den eigenen Fokus quasi, den wir mitbringen, vielleicht auch ein bisschen mitgeben können. Und damit haben wir eigentlich auch einen sehr großen Vorteil, würde ich einfach mal sagen, weil diese unterschiedlichen Charaktere so ein großes Ganzes auch bilden.
Wie sieht eigentlich so der Museumsalltag aus?
Also für die Besucherinnen und Besucher sieht es eigentlich so aus, wenn sie zu uns kommen, dass sie vom Pädagogikteam in Empfang genommen werden, dass tatsächlich das Pädagogikteam ganz eng mit den Besuchenden zusammenarbeitet beziehungsweise mitspielt quasi. Also die sind immer da, wenn Fragen sind zum Beispiel, sondern findet da auch sehr viel an Vermittlung statt. Das heißt, es finden Gespräche statt oder Gesprächsangebote. Und man geht tatsächlich auch auf die Bedürfnisse der Besuchenden ein. Und ohne zu kommunizieren kann man quasi im Kindermuseum oder kommt man da nicht weit. Also bei uns wird niemand allein gelassen oder niemand einfach stehen gelassen, sondern wir sind da und ja, spielen mit, forschen mit, entdecken mit, und es ist auch ganz schön, einfach diese Entdeckungen der Kinder mitzubegleiten. Da lernt man ja auch oft selber noch was.
Also es gibt immer Stationen, die man zwar alleine bespielen kann oder wo man alleine was machen kann, aber es gibt auch Plätze, wo man nur zu mehreren was erreicht, und dann muss man ja automatisch miteinander sprechen, ob man jetzt mit dem Vater spricht oder mit der Oma oder mit seiner besten Freundin. Man tauscht sich aus, und das ist ein ganz zentraler Bestandteil auch des Bildungsaspektes, den Sie vorher angesprochen haben, dass ich mich ausdrücke, dass ich kooperiere, dass ich mich austausche.
Genau, so nebenbei diese sogenannten Soft Skills auch noch mitlernt. genau, und dann gibt's natürlich ganz viel zu machen bei uns, also ganz viel mitzumachen, und da, das ist auch ganz lustig, weil ja eben auch so viele verschiedene Leute in unserem Team sind, gibt es auch unterschiedliche Meinungen, wie geht man mit den Materialien zum Beispiel um, die wir zur Verfügung stellen, denn es ist natürlich wirklich toll, wenn man da hinkommt und da ist unglaublich viel, was ich anfassen kann, was ich mitnehmen kann, wo ich aus ganz viel Papier mir was auswählen kann, aber man kennt das, dann sieht man diese ganz vielen verschiedenen Sachen und will alles auf einmal machen. Und dann lockt aber gleich wieder die nächste Station. Das heißt, wir haben immer mal wieder eigentlich die Diskussion, ist es besser, wir kontingentieren das Material, sagen, man kriegt ein ja vorgefertigtes Päckchen und damit kann man dann arbeiten. Natürlich kriegt man gerne auch noch mehr oder noch mal ein Päckchen, aber nicht dieses ja Überangebot an Sachen. Auf der anderen Seite hat man so dann natürlich weniger Auswahl. Und aber Corona hat uns da jetzt auch ein bisschen die Entscheidung im Moment genommen. Also im Moment müssen wir vorgefertigt kontingentieren, dass die Besuchergruppen ja ein eigenes Päckchen sozusagen bekommen.
Ja, wenn Sie jetzt das so ansprechen mit dem Riesenangebot, da steht alles da oder so weiter. Der Titel dieser Sendung heißt ja Bildungsort oder qualifizierter Spielplatz. Das ist ja irgendwo so ein bisschen so ein Balanceakt. Was ist es jetzt? Bildungsort, qualifizierter Spielplatz, beides?
Das changiert ständig, würde ich sagen. Das verändert sich tatsächlich zum einen von Ausstellung zu Ausstellung. Manche Ausstellungsarchitekturen sind verleiten weniger zum Rasen, zum Lautsein, zur Materialschlacht, sage ich jetzt mal so ganz platt. Und andere, die vielleicht offenere Räume bieten, die mehr Material zum kreativ tätig werden bieten, regen mehr dazu an, dass man sich einfach sehr frei fühlt und frei bewegt, aber dadurch vielleicht auch eben, wie du gesagt hast, schnell weiter bewegt. Dieses Thema hatten wir von Anfang an. Wenn es dann auch noch voll wird, tendiert es natürlich manchmal zum qualifizierten Spielplatz. Ich bin da relativ locker inzwischen, weil ich mir denke, ein qualifizierter Spielplatz, der hat es qualifiziert vorneweg, und auch da passiert Bildung en passant. Wir sind damit ständig beschäftigt, wie sehr führe ich thematisch, wie sehr möchte ich vermitteln, wie sehr lasse ich es passieren. Also das ist tatsächlich ein ständiges Abwägen. Wir diskutieren viel, das hast du vorher schon gesagt, das ist nicht immer Konsens. Manche sind persönlich strukturierter und möchten auch mehr Struktur der Besuchenden, möchten, dass die möglichst jede Station besuchen, dass die ja, sich in einer gewissen Art und Weise verhalten. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Wir sind sehr ordentlich. Also wir schauen immer, dass wir wirklich ein gut gepflegtes Haus sind mit schönen Stationen. Wir unterscheiden uns da schon zu anderen Kindermuseen, die teilweise ja aus einer ganz anderen Tradition kommen, die mehr so aus der sozialpädagogischen Ecke kommen. Wir sind nun einmal mit dem Kunstmuseum unter einem Dach und haben gewisse ästhetische Ansprüche. Und ja, also um das vielleicht nochmal zu sagen, diese Grenze loten wir ständig neu aus. Zwischen wo wird es zu wild, wo wird es zu bunt, wo wird es zu viel Materialschlacht und wo können wir es laufen lassen.
Also museumspädagogische Diskussionen werden da schon intensiv geführt bei Ihnen.
Ja, weil ich glaube, ja, schon. Ich glaube, dass, da muss man jetzt vielleicht nochmal sagen, der Riecher, den Frau Gutbrot damals hatte mit diesem Kindermuseum, der war schon interessanter und auch sehr zeitadäquater Riecher, weil, Sie haben das ja vorher auch schon so angedeutet, es hat sich ja in der Museumsszene seitdem ganz viel getan. Es gibt insgesamt ganz viele Mitmachangebote in jedem Haus. Es gibt ganz viel mehr Fokus auf der Vermittlung. Da sind wir natürlich ein beispielhafter Ort, nicht nur wir selbstverständlich, sondern die Kinder- und Jugendmuseen. Ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Ja gut, dann vielleicht noch was zur Altersstruktur der Besucherinnen und Besucher.
Ja, also tatsächlich haben wir festgestellt, dass die Besucherinnen und Besucher immer jünger werden. Die Ausstellungen, zumindest früher, die waren immer so konzipiert, dass sie ungefähr ab 5 Jahren waren. Die aktuelle ist auch schon für ab 3-Jährigen gedacht. Aber ja, es kommen tatsächlich auch Mütter mit noch kleineren Kindern. Also so sagen wir mal, ja, vielleicht 1 Jahr oder so. Und es ist halt nun mal doch so, dass wenn die Stationen an der Station man jetzt was ausschneiden kann, dann kann das das einjährige Kind vielleicht einfach noch nicht machen. Und auch da ist es tatsächlich so, dass wir das auch diskutieren im Pädagogikteam, denn es gibt auch hier natürlich unterschiedliche Ansichten, denn entweder man hat mehr Spaß dran, tatsächlich was wirklich schon zu vermitteln, also mit einem Anspruch sozusagen, das Kind nimmt auch was mit. Andererseits ist es auch einfach schön, wenn man schon ab ganz, ganz klein einfach mitnimmt, dass das museale Umfeld ein Erlebnisort ist und dass man erstmal den Ort als solchen eben wahrnimmt, ohne dass da so ein, ja, großer, sehr didaktischer Anspruch dahinter steht, also für die ganz Kleinen jetzt, und dass man eben sich diesen Raum auch gestalten kann.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Sachen angesprochen und einen Blick auf die Uhr verrät man, so allzu viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr, aber ich will das jetzt natürlich noch gut nutzen. Deshalb jetzt schon meine Frage, welchen Aspekt haben wir noch nicht angesprochen? Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden? Ist ja vielleicht nur die eine oder andere Sache. Vielleicht auch, was hat Corona für einen Einfluss gehabt auf das Ganze? Was fällt Ihnen da noch ein? Was kann man noch besprechen?
Also ich würde gern was zum Thema Corona sagen, und ich finde, wir haben das Digitale vergessen, weil wir sind ja auch super digital geworden, aber ich sage vielleicht geschwind was zu Corona. Dieses ganze Freie, was wir gerade angesprochen haben, hat Corona ziemlich ausgebremst. Wir mussten, so wie wir aufmachen konnten, Timeslots einführen, wir mussten die Besuchszeit begrenzen, wir mussten die Besucherzahl radikal begrenzen. Das alles ist völlig kontraproduktiv zu dem Lern- und Spielprinzip und Aufenthaltsprinzip, das wir immer verfolgt haben. Wir wollten immer einfach ein anregender Ort sein, wo man so lang ist, wie man sein mag, wo man sich auch mal eine Viertelstunde hinsetzen kann und gar nichts tun und sich einfach nur die Impulse nachklingen lässt, die man bekommen hat. Wir haben gerade gestern einen neuen Kurs wieder eingeschlagen, in dem wir die Ausstellung architektonisch fast komplett in den Vor-Corona-Zustand zurückgebaut haben. Wir haben die Timeslots abgeschafft. Das heißt, man kann sich jetzt wieder so frei wie möglich bei uns bewegen. In der Zwischenzeit, da sagt Julia was dazu,
haben wir uns ins Digitale begeben. Also ja, wir haben tatsächlich den Lockdown dazu genutzt, dass die Pädagoginnen und Pädagogen, die ja dann nun nicht mehr es kamen ja keine Schulklassen mehr, es durften ja keine Leute mehr zu uns kommen, und dann haben wir versucht, trotzdem mit den Besuchenden natürlich in Kontakt zu bleiben und haben zu jedem Tier in der Ausstellung, es gibt 16 Stück, ein Video gedreht, und diese kleinen Videos, die sind auch so unterschiedlich geworden wie die Leute aus dem Pädagogikteam. Also diese ganz unterschiedlichen Charaktere kommen dadurch. Da ist zum Beispiel eine Eisbärin, die versucht, ein Iglu zu bauen, und zwar im Charlie Chaplin-Stil. Also sehr lustig gemacht und es immer wieder falsch macht, bis sie es am Ende dann doch schafft. Oder ein Erlebnispädagoge aus unserem Team, der nach draußen geht und uns draußen die Biberspuren zeigt. Also worauf muss ich achten? Und tatsächlich sind diese Videos auch so erfolgreich und angenommen worden, dass wir dafür erst kürzlich einen Award bekommen haben, den sogenannten Digamus Award für digitale Angebote von Museen. Also das ist sehr schön gewesen, dass dieser Einsatz oder dieses Engagement, weil wir haben das ja zum ersten Mal gemacht, also wir haben das mit Smartphones gedreht, ohne große technisches Hintergrundwissen, und haben dann tatsächlich jetzt für auch dieses sehr kleine Budget, also auch in der Kategorie kleines Budget, dafür einen Preis bekommen.
Ja, das ist ja eine ganz tolle Sache, und ja, jetzt müssen wir aber langsam wirklich aufhören. Die nächsten Moderatorinnen und Moderatoren stehen jetzt schon vor der Tür. Ja, ich würde mal so sagen, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Vielen Dank.
Kindermuseum im Edwin-Scharf-Museum.
Und wir freuen uns, wenn die Gäste wieder ohne zeitliche Begrenzung und ohne Anmeldepflicht zu uns kommen.
Ja, dann danke ich euch recht herzlich. Also bei uns zu Gast war Birgit Höppel und Julia Gmelin vom Kindermuseum im Edwin-Scharf-Museum in Neu-Ulm. Tschüss, bye-bye, mein Name ist Rudi Arnold. Macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.